möchte es nochmal anders sagen. Ich würde sagen, in der Hauptsache ändert sich da gar nichts. In den Grundprinzipien. Dass halt die Lebenslage der Menschen total davon abhängt, wie sehr sie für die Gewinnmaximierung der Firmen taugen oder nicht taugen. So, das ist das Grundmuster, das bleibt, das ist der Kapitalismus. Auf der Basis gibt es jetzt Unterschiede. Ja, die berühmte Nachkriegszeit, die gilt im Rückblick als goldene Zeit, auch als goldene Zeit der Gewerkschaften. Warum? Ja, weil es halt Vollbeschäftigung und sogar eine Nachfrage nach Arbeitskräften gegeben hat, die von der einheimischen Bevölkerung überhaupt nicht zu befriedigen war. Dann hat man sich die Gastarbeiter geholt. Wenn die Nachfrage nach Arbeit so groß ist, ja, dann sind alle beschäftigt. Dann geht's tendenziell mit den Löhnen aufwärts. Übrigens, das ging damals so wunderbar, weil es von einem Nullniveau losgegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Generation, die vom Krieg heimkommt und nichts verlangt, außer leben dürfen. Ja, die ist leicht zufriedenzustellen. Und für die kann es leicht aufwärts gehen. Und insofern war das die goldene Zeit des Kapitalismus, des berühmten rheinischen Kapitalismus. Ja, das war die Zeit, wo halt die Nachfrage nach Arbeit exorbitant war, weil die Arbeit fürs Kapital so saunützlich war. Jetzt haben wir historisch eine andere Phase. Der Fortschritt der Kapitalgesellschaften, der großen Konzerne und der mittleren Firmen, der Fortschritt in der Produktivkraft der Arbeit, in der Schaffung von Produktivität, dieser Fortschritt hat dazu geführt, dass viele Leute nicht mehr gebraucht werden. Übrigens, da haben noch andere Sachen beigetragen. Das Ende des Ostblocks, sodass auf einmal die zweite Hälfte Europas als Arbeitskraft zur Verfügung stand. Dann die sogenannte Globalisierung, die Fähigkeit der großen Firmen an jedem Ort der Welt, Firmen mit ungefähr derselben Produktivität hinzustellen und die Unterschiede des Preises der Arbeit in China und Indien und Deutschland und so weiter auszunutzen. Das alles hat die Arbeit reichlich, die Arbeitslosen zahlreich und damit die Fähigkeit, den Lohn zu drücken, enorm gesteigert. Also wenn man sagt, es ist heute was anders als damals, dann liegt es einzig und allein an dem Erfolg des Kapitals, sehr viel Arbeit überflüssig zu machen und sehr viel Arbeitskräfte auf dem ganzen Globus sich verfügbar zu machen. Und dann ist die schlechte Behandlung, die also ins Psychologische geht, in das herrische Auftreten der Vorgesetzten und so weiter. Das ist die obendrauf gesetzte moralische Zutat oder moralische Unverschämtheit. Aber zu einer ökonomischen Sachlage, die ist verdammt objektiv. Arbeit ist heute allzu reichlich in der Welt. Und das schlägt gegen die Arbeitskräfte aus. Mache ich mal, wenn es recht ist, aber Diskussionen zu dem ganzen Thema mit den Definitionen und dem Armut bei uns ist bloß relativ und so weiter. Das ist alles gut, wenn es da noch Beiträge oder Fragen gibt. Ja.
Die Frage ist, was mit deiner Armutsdefinition?
Nochmal?
Eurer Armutsdefinition, die hat ja auch eine gegeben.
Ja.
Haben wir jetzt nicht verstanden. Also, erstens, was ist denn noch genau? Der für Lohn arbeitet, der ist schon ein Armer. Nicht erst derjenige, der von diesem Schicksalsschläge getroffen ist und dann in das Blickfeld überhaupt erst dieser Armutsforscher gerät. Und der Lohnempfänger ist deswegen armer, weil er vom Reichtum ausgeschlossen ist, den er produziert. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, vielleicht macht man es einfach nochmal einfacher in der Fassung. Ich würde schon erst mal sagen, Armut, ganz naiv verstanden, heißt ausgeschlossen sein von den Lebensmitteln, die es gibt und die man auf einem bestimmten, jeweils historisch gültigen Niveau von Entwickeltheit der Bedürfnisse in einem Land auch braucht. Das würde ich erstmal für sich ganz naiv nehmen, sodass man jetzt nicht sich gleich anlegt mit, wenn man sagt, der Bettler oder die alleinerziehende Mutter, das soll jetzt wohl, das nicht die eigentliche Armut sein. Doch, das soll sie schon sein. Man kann Armut erstmal ganz naiv nehmen. Ja, das ist Ausschluss von den Mitteln, die es gibt und die man halt so braucht. Immerhin Ausschluss, ja. Also das ist jetzt der Unterschied zu Graden der Teilhabe. Das ist Ausschluss. Von da aus gehe ich weiter zum nächsten und sage, diese Definitionen sind gut. Die Definitionen, die der Armutsbericht macht. Er definiert Armut als Abweichung von einer Mitte, von einem mittleren Einkommen. Jetzt kommt, was ist denn das mittlere Einkommen? Na, das mittlere Einkommen, sei Höhe, interessiert mich jetzt mal gar nicht einen Augenblick. Das mittlere Einkommen, das ist doch der Grund für all die Formen von extremer Armut, von radikaler Armut, die man hier kennt. Also ist das mittlere Einkommen, nämlich die Lohnabhängigen, die sind selber in einem anderen Sinn arm. Ja, das muss man schon sagen, die sind in einem anderen Sinn arm, als es die sind, die Wohnung nicht heizen können oder die sich kein Auto leisten können oder sowas. Sind in einem anderen Sinn arm. In welchem Sinn sind die arm? In einem ersten fundamentalen, die besitzen kein Eigentum. Deswegen sind sie darauf angewiesen, sich bei anderen zu verdingen, die ihnen einen Lohn zahlen. Das ist Armut ganz anders. Die besitzen kein ökonomisch relevantes, ökonomisch verwertbares Eigentum. Das ist die Form von Armut. Und weil dem so ist, dass sie das nicht besitzen und sich verdingen müssen, deswegen kommen jetzt zwei weitere Elemente von Armut dazu. Sie verdienen einen Lohn, der sich zuerst mal für die andere Seite lohnen muss. Deswegen für sie schon automatisch entsprechend beschränkt ausfällt. Und zweitens, ihr Verdienstquelle ist eine, die hängt immerzu an dem Nutzen der anderen Seite und ist deswegen vorhanden und weg, je nachdem, wie die andere Seite kalkuliert. So, also das wollte ich sagen. Und insofern muss jetzt nicht, der sind schon arm, der ist schon arm. Das ist nicht alles dasselbe. Es geht darum, ja. Naja, es ging darum zu zeigen, es gibt eine naive Form von Armutsdefinition oder Armutsverständnis. Und mit der naiven Form legen sich die Sozialwissenschaftler in einer Weise an, dass sie sie im Grunde zerreden. Am Schluss ist Ansichtssache. Dies wollte ich erstmal für sich festhalten und nicht zerreden. Aber das ist nicht dasselbe wie die Armut derer, die beschäftigt sind und natürlich sich den normalen Konsum in unserer Gesellschaft leisten können. Okay.
Ja, und ich glaube auch, wie du geredet hast, ne, ein Zwischenschritt hat ja noch in der Hinsicht gefehlt. Wir hatten ja angefangen bei Was ist Armut? Ausschluss vom Reichtum. Und sind ja darüber gegangen, über die Definition dahin, dass sich auch der Armutsbericht um die Ursachen des Reichtums kümmert. Und da ist dann der Gedanke, gehört er hin, dass man sagt, die Ursachen des Reichtums, dass sich der Armutsbericht um die Ursachen der Armut kümmert. Und da gehört dann der Gedanke hin, zu sagen, die nehmen das als Sonderfall und Abweichung vom Durchschnitt. Vom Durchschnitt, der keine Armut sein soll. Und dann wollen wir gar nicht sagen, wir machen ein quantitatives Maß auf und wollen bestreiten, dass das mittlere Durchschnittsmaß nicht ganz so bescheiden lebt wie das untere. Ja, das ist klar, aber da gehört schon der Gedanke hin an die Stelle, dass sich die ganze Armut in der Gesellschaft dem Prinzip verdankt, dass die Arbeiter als einzige Quelle, wie sie ihr Leben bestreiten können, das haben, dass sie darauf angewiesen sind, bei anderen Arbeit zu finden, die sich für die anderen lohnt.
Ich glaube, Ihre Zahlen und Ihre Denkweise mit Lohnarbeit und Nichtlohnarbeit ist vollkommen falsch. Denn wenn Sie bei Daimler, VW oder Conti oder wem immer arbeiten, dann haben Sie eine Gewerkschaft, dann haben Sie ordentlich Lohn und dann liegen Sie beim Doppelten des Durchschnittseinkommens, lohnabhängig. Und die armen Leute, die irgendwo in der Küche arbeiten oder beim Friseur mit dem Sautariflohn oder irgendwelche anderen prekären Arbeitsverhältnisse, Augenverkäuferinnen, die verdienen nämlich tatsächlich nichts. Mhm. Und die sind in dem unteren Bereich drin. Und das ist, die kommen da auch nicht raus, leider Gottes.
Ja.
Nicht? Und das ist nicht Lohnarbeit, sondern das ist, welche Arbeit muss ich tatsächlich machen. Übrigens, McDonald's zahlt auch Tarif. Die sind noch relativ glücklich dran, obwohl sie sicherlich zu beneiden sind.
Ja, das stimmt, was Sie sagen, ja. Aber ich würde es trotzdem nicht so ausdrücken. Weil es ist doch eine komische Sache. Fakten, da habe ich gar nichts dagegen. Aber wenn man Reichtum, Armut nur so bestimmt, dass man sagt, und man macht ein Verhältnis innerhalb der Klasse auf, also mit dem Gedanken, verglichen mit den Arbeitern bei Daimler, die tatsächlich noch mehr als der Durchschnitt verdienen, da ist es doch ein deutliches Abweichen nach unten. Ja, das ist schon richtig. Aber auch für die Arbeiter bei Daimler gilt das Prinzip, was in der Gesellschaft herrscht. Auch bei denen ist es doch so, dass auch die für das Prinzip arbeiten, die Produktionsmittel gehören anderen.
Die gehören den Daimler-Leuten, weil die alle Aktien haben.
Genau, die gehören den Daimler-Leuten, weil die alle Aktien haben. Naja, das kann man jetzt wirklich nicht sagen.
Aber das sind die Glücklichen, die paar Glücklichen, das muss man mal sagen. Und das andere sind die leider Gottes Unglücklichen.
Ja, aber wissen Sie, das ist doch jetzt lustig, dass Sie sagen, die paar Glücklichen in dieser Gesellschaft sind die Arbeiter bei Daimler. Und damit haben wir dieses 10% der Bevölkerung, denen die Hälfte des Vermögens gehört, laut Statistik, die sind aus dem Schneider in der Sichtweise.
Die 40%, denen der Rest gehört, die sind aus dem Schneider. Die 40%, die 49% des Einkommens haben.
Also, ich möchte den einen Gedanken nochmal unterstützen und stark machen. Es ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass innerhalb der lohnabhängig Beschäftigten eine riesige Spreizung der Einkommen existiert. Dass da ganz furchtbar schlecht verdient wird und dass da gut verdient wird. Und dass, wenn man weit drauf geht, auch zum Beispiel wissenschaftliche Beschäftigte sind Lohnabhängige, dass da auch sehr gut verdient wird. Nur das Grundmuster aller Verdienst ergibt sich daraus, dass Arbeit sich nützlich erweist für die Vermehrung von Geld derer, die Geld vorschießen können. Das ist der Grund, warum so viele davon ziemlich arm sind und sogar die Glücklichen, wenn sie ihren Job verlieren, ganz schnell in die Kategorie fallen, von der wir hier reden. Also das sollte das Grundmuster sein. Und das ist wichtig, das zu sehen, und da ist die Spreizung und dass Leute da gut verdienen und so weiter, absolut unbestreitbar. Ja, jetzt war da die Meldung da hinten. Genau.
Ich wollte fragen, wie das noch erklären kann, dass Sie da meinen, dass der Grund für die Armut der ganz Armen die mittleren Einkommen sind.
Nicht die Höhe, sondern die Sorte, wie es Geld verdient wird. Die mittleren Einkommen sind die normalen lohnabhängigen Einkommen. Und die Armen rekrutieren sich per se aus diesem Kollektiv. Dann nämlich, wenn durch irgendeinen blöden Umstand man aus der Mitte rausfällt. Und da ist es so verkehrt zu sagen, es rausfallen ist der Grund. Ja, so redet der Armutsbericht. Ja, wer Arbeit hat und Geld verdient, ist doch fein raus, aber wer unglücklicherweise zum falschen Zeitpunkt chronisch krank wird, wer unglücklicherweise ein Kind zu viel macht, wer unglücklicherweise arbeitslos wird, der ist arm dran. So, und dazu sollte jetzt gesagt werden, das zeugt doch davon, dass der Lohn selbst, der normale mittlere Lohn, dass das eine Einkommensform ist, in der ist das Risiko, dass man immer nach unten durchfällt, der ist das Risiko schon einbeschrieben. Und da war dann der Exkurs zu dem Thema, und eigentlich sind doch die ganzen Sozialversicherungen Beweise, die Zwangsversicherungen sind Beweise, dass der Lohn zu einem ganzen Leben nicht reicht, dass er also zwangsweise gestreckt werden muss. Naja, das zeugt davon, dass diese Leute eigentlich alle den Zustand dessen, dass sie leben können, solange sie arbeiten, und nicht leben können, wenn sie nicht arbeiten, dass sie den Zustand nie überwinden, durch alle Arbeit und durch alle Anstrengung. Das sollte das heißen, die mittleren Einkommen sind doch nicht ihrer Höhe nach, sondern ihrer ökonomischen Bestimmung nach der Grund der ausnahmsweisen Armut. So, das war der Gedanke.
Jetzt schreiben Sie hier auf dem Zettel aber was ganz anderes. Da schreiben Sie am Schluss, jedes Kind braucht gute Bildungschancen. Und Sie schreiben ganz klar, mangelnde Qualifikation ist Ursache für unzureichendes Verdienst. Und wenn ich jetzt hingehe und alle Leute ordentlich qualifiziere, so schreiben Sie das, dann haben Sie eine Chance, mehr zu verdienen.
Das ist ein schöner...
Das ist mit Sicherheit richtig.
Nein, das ist mit Sicherheit falsch.
Wenn die Leute ausgebildet sind, haben sie eine Chance, Geld zu verdienen.
Oh, no.
Um das deutlich zu machen, das alles sind Zitate aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung. Wir geben den Zitaten nicht recht, sondern wir haben die vorgestellt, damit jeder sie vor Augen hat und damit wir jetzt drüber reden können.
Also Sie sagen mit anderen Worten, es wäre besser, wenn die Kinder nicht ausgebildet sind.
Nein, das sage ich jetzt auch nicht gleich. Aber,
das ist auch richtig, was Sie hier schreiben.
Nein, lassen Sie, das nehme ich jetzt zur Gelegenheit, wenn es recht ist, dass ich jetzt die zusätzlichen Gedanken, die ich noch sagen wollte oder die ich da an den theoretischen Hauptteil dranhängen wollte, dass ich die so ein bisschen vortrage. Und das sind eigentlich zwei Schritte, oder sagen wir, es sind drei. Ja, wie das immer so ist. Die sind aber alle ziemlich kurz.